Liebe Gemeinde, die WM in Brasilien hatte sie alle zusammengebracht für wenige Wochen. Unendlich viele Gesichter, Nationalitäten, Traditionen, Kleidungen, Musikstile und nicht zuletzt viele verschiedene Religionen. Zu welchen Göttern wurde da nicht alles gerufen und für welche Götzen wurde da nicht alles getanzt? Und immer wieder ließen uns die Kameraleute in andere Gesichter blicken. Nachdenkliche Gesichter, unbeschwerte, traurige, müde, jubelnde Gesichter. Und haben sich mal gefragt, was geht im Herzen dieser Menschen vor? Woran klammern die sich? Worauf hoffen die? Und das ist eine faszinierende Frage. Gibt es für diese vielen Menschen wirklich nur einen einzigen Weg zu Gott? Nur einen einzigen, der ihre letzten Fragen gültig beantworten kann? In den letzten 30 Jahren wurde uns das ja zunehmend bewusst, dass die Welt immer stärker zusammenwächst. Wir reden von Globalisierung. Die Kontinente rücken, was das Wissen übereinander betrifft, immer enger aneinander. Und damit auch die Religionen und die Traditionen der Völker und Kulturen. Inzwischen gibt es in Deutschland wohl mindestens um die 3000 Moscheen. Die Statistik ist umstritten. Manche sagen, es gibt noch viel mehr. Was machen wir mit dieser Vielfalt? Einige sagen, ja, soll doch jeder seinen eigenen Glauben haben. Ein Gott ist so gut wie der andere. Das kann ohnehin keiner entscheiden, was richtig ist. Viele Menschen, viele Götter. Und andere drehen den Spieß genau um, sagen, nein, es ist ein und derselbe Gott hinter allen Religionen. Die nennen ihn nur jeweils anders. Das ist genau die Umkehrung. Sie merken, dass viele Formen, viele unterschiedliche Gestalten, aber letztlich ein und derselbe Gott hinter allen. Und wenn man jetzt nur noch mal die drei sogenannten monotheistischen Religionen herausnimmt, also Judentum, Christentum und Islam, also jene, die davon ausgehen, dass es einen Gott gibt, ja, dann gibt es zwischen diesen dreien, Judentum, Christentum, Islam, noch eine scheinbare Gemeinsamkeit, auf die sie sich berufen, nämlich Abraham. Unser Vater Abraham. Der letzte Satz unseres Predigttextes heute Morgen, den Sie vor sich haben auf Ihrem Zettel. Römer 4, Vers 16. Der letzte Satz unseres Predigttextes, nur für sich betrachtet, könnte glatt aus dem Religionsdialog des Jahres 2014 stammen. Abraham, der unser aller Vater ist, heißt es da. Und deshalb spricht man ja auch von der sogenannten abrahamitischen Ökumene. Also dem Zusammenstehen all der Religionen, die sich auf Abraham beziehen. Das ist übrigens auch das klassische Religionsverständnis der römisch-katholischen Kirche. Die sagt, alle beten letztlich zu demselben Gott. Nur in der römisch-katholischen Kirche ist die Erkenntnis dieses Gottes vollständig. Und je weiter sich die Glaubensrichtungen von der römischen Kirche entfernen, umso weiter entfernen sie sich auch von der vollständigen Wahrheit. Allerdings hört man das auch in den evangelischen Institutionen immer wieder, gerade jetzt Fastenmonat Ramadan. Sie haben das vielleicht auch gehört, da hat der EKD-Ratsvorsitzende Schneider den Allah des Koran mit dem Gott der Bibel quasi gleichgesetzt. Die EKD spricht, Zitat, von dem Gott, den Muslime und Christen als Schöpfer und Herren des Lebens glauben und bekennen, so als sei das ein und derselbe. Und der Ratsvorsitzende hat den Ramadan bezeichnet als einen Monat der Besinnlichkeit und Versöhnung. Dagegen hat nun die Karmel-Mission, die sich besonders in den Gebieten einsetzt, in denen der Islam stark ist, einen höchst berechtigten Einwand vorgebracht. Der Vorsitzende der Karmel-Mission sagte in einer Presseerklärung, es sei doch erstaunlich, dass in dieser Zeit, dass man hier von Besinnlichkeit und Versöhnung spricht, denn in dieser Zeit wird im Islam traditionell an den Heiligen Krieg gedacht, in dem die Muslime die wichtigsten Siege über die Feinde Allahs errangen, vor allem über Christen und Juden. In den letzten Jahren sei der Fastenmonat zu einer blutigen Zeit für Christen in der islamischen Welt geworden, sagt Martin Landmesser, der Leiter der Karmel-Mission. Und weiter, es sei äußerst merkwürdig und schwer erklärbar, dass ausgerechnet den Monat des Heiligen Krieges zu würdigen und zudem Allah mit dem Gott der Christen gleichzusetzen. Wie kann man behaupten, Christen und Muslime glaubten an denselben Gott, wenn doch der Prophet Mohammed selbst lehrt, Isa, der islamische Jesus, werde wiederkommen und bei seiner Wiederkunft alle Schweine töten, alle Kreuze zerbrechen, alle Christen zum Islam bekehren und eine blutige Schlacht zur Ausrottung der Juden führen. Und damit mache der Islam, so Landmesser, aus Jesus einen Massenmörder an Juden. Laut Landmesser ist der Koran das einzige antisemitische Buch, das in Deutschland frei erhältlich ist. Zitat Ende. Wessen Vater ist Abraham? Im Kindergottesdienst haben wir das natürlich anders gemeint, aber da haben wir das früher auch gesungen. Viele kennen das noch. Vater Abraham hat viele Kinder hat Vater Abraham. Ich bin eins von ihnen und eins bist du. So preisen wir den Herrn. Kennen viele noch. Wer darf dieses Lied zurecht singen? Ich bin eins von ihnen, Vater Abraham, eins seiner Kinder. Das ist die Frage, die Paulus in Römer 4 verhandelt. Genau die Frage. Wer darf sich zu Recht auf Abraham berufen? Wer darf sich als Kind Abrahams bezeichnen? Die Juden? Die Christen? Die Moslems? Die gab es ja damals noch nicht, als Paulus das schrieb. Die traten erst ein halbes Jahrtausend später auf den Plan. Natürlich geht es dabei um viel mehr als um Abraham selbst. Abraham ist zu dem Zeitpunkt, als Paulus das schreibt, ja schon knapp 2000 Jahre nicht mehr da. Die Frage dahinter ist viel wichtiger. Wer gehört zu Gottes Familie? Wer ist drin und wer ist draußen? Nicht die Vergangenheit muss geklärt werden, sondern die Zukunft. Darum geht's. Und darin immerhin war man sich einig, ja, Abraham war ein Mann Gottes. Das sagen die Juden und die Christen genauso. Abraham kannte den wahren Gott. Abraham würde im Himmel dabei sein. Über Abraham sagt das den Christen und Juden gemeinsame Alte Testament. Er war ein Freund Gottes. Er war ein Freund Gottes. Zum Beispiel Jesaja 41, Vers 4. Er war ein Freund Gottes. Aber wer von uns darf sich heute, Juli 2014, zu Recht auf Abraham berufen? Wer von uns wird mit Abraham in der Ewigkeit den Himmel teilen? Wer von uns gehört zur Familie? Das ist die spannende Frage. Und das ist die strittige Frage, die in Römer 4 zur Debatte steht. Wir haben das ja eben gehört in der Lesung aus Matthäus 8, dass der Herr Jesus selbst gesagt hat, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis. Also wer ist dann wo dabei? Wer sitzt mit Abraham zu Tisch und wer wird hinausgestoßen in die Finsternis? Darum geht es. Mit dieser spannungsgeladenen Frage beginnt unser Text. Römer 4, Vers 9. Gilt nun diese Seligpreisung, die in den Versen 7 und 8 davor nochmal festgehalten wurde? Und wir hatten das letzten Sonntag gesehen, dieses Versprechen, glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Glückselig, froh ist der, der gerettet ist, der Gott zum Vater hat, der auf seine Sünde nicht mehr behaftet wird, weil sie ihm durch Jesus vergeben worden ist. Gilt nun diese Seligpreisung, schreibt Paulus, den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Auf Deutsch gesagt, gilt sie den Juden oder gilt sie auch den Heiden? Wir wollen jetzt diesen ganzen Text einmal lesen. Gilt nun diese Seligpreisung dem Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er beschnitten war oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte. Damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde und ein Vater der Beschnittenen, die nicht aus der Beschneidung nur sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein sollte, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei. Auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Ein bewegender Abschnitt. Und Herr, nun bitten wir dich, lass uns richtig verstehen, was du dem Paulus deutlich gemacht hast und was du durch Paulus aller Welt offenbaren willst, auch uns. Amen. Wer von uns kennt den Gott, mit dem Abraham in einem so vertrauten Verhältnis stand? Das ist die Frage. Und dazu muss man erst mal klären, worauf sich Abraham denn verlassen hat. Worauf hat Abraham denn gehofft? Wie kam Abraham denn dazu, dass Gott sein Vater wurde, dass Gott den Abraham dann sogar als seinen Freund bezeichnete? Letzten Sonntag hatte Paulus uns den Schlüssel zu Abrahams Leben gewissermaßen in die Hand gegeben. Da haben wir die Verse 1 bis 8 aus Römer 4 intensiv miteinander studiert. Und wenn Sie nicht dabei sein konnten, dann können Sie das mal nachhören über www.beg-hannover.de. Da hatten wir gesehen, was ist der Schlüssel zu Abrahams Leben. Und das stand in Römer 4, Vers 3. Was sagt die Schrift von Abraham? Abraham aber glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Also das Entscheidende war, dass Abraham Gott vertraut hat, dass er in einem persönlichen Vertrauensverhältnis zu ihm stand, dass er seine Verheißung beim Wort genommen hat. Und wir hatten gesehen, dass auch Abrahams Glaube schon von Gott mit Jesus zusammengebracht wurde, dass Gott dem Abraham offensichtlich schon etliches über den kommenden Messias, über Jesus offenbart hatte. Denn der Herr Jesus hat selbst gesagt in Johannes 8, Vers 56, Abraham sah meinen Tag und er freute sich. Also Abraham wusste von Jesus. Er wusste nicht so viel wie wir wahrscheinlich, aber er wusste genug, um vertrauen zu können. Es gibt für die ganze Welt, so hatten wir letztes Mal gesehen, nur einen Weg zu Gott, nur einen Weg in den Himmel. Und das ist der Weg Abrahams, das ist der Weg des Glaubens. Aber Paulus hat zugleich auch deutlich gemacht, nicht jeder, der sich auf Abraham beruft, hat das Recht dazu. Nicht jeder. Den Moslems hätte Paulus das strikt bestritten, sich auf Abraham zu berufen. Und sogar gegenüber seinen eigenen jüdischen Volksgenossen, die Jesus ablehnen, hat Paulus gesagt, Vorsicht, beruft euch nicht zu schnell auf Abraham. Habt ihr wirklich den Glauben Abrahams? Oder habt ihr nur eine Religion, die sich auf Abraham beruft? Eine abrahamitische Religion. Und das ist genau unser Thema heute Morgen. Religion oder Glaube? Haben Sie eine Religion oder einen Glauben? Die Juden konnten immerhin auf eine auffällige Gemeinsamkeit verweisen zwischen sich und Abraham. Und diese Gemeinsamkeit war was? Die Beschneidung. Abraham war der Anfang der Beschneidung. Das können Sie in 1. Mose 17 nachlesen. Wir haben die Beschneidung Abrahams, sagten sie. Das stimmt ja auch. Wir sind seine legitimen Erben, fügte sie hinzu. Und genau dieses Argument mit der Beschneidung greift Paulus jetzt auf, packt es gewissermaßen bei den Hörnern und sagt, Leute, das ist richtig, ihr habt auch die Beschneidung. Ihr habt die Beschneidung wie Abraham. Aber passt auf, Leute, da gibt es einen wichtigen Unterschied. Für Abraham hat die Beschneidung eine andere Bedeutung gehabt als heute für euch. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Abraham hat sich keine Sekunde lang auf seine Beschneidung verlassen vor Gott. Abraham hat keine Sekunde lang gesagt, ich bin ja beschnitten und darum nimmt Gott mich an. Nein. Äußerlich ist es der gleiche Vorgang. Abraham ist beschnitten worden an seiner Vorhaut und ihr seid beschnitten worden und ihr habt eure Kinder beschneiden lassen, so wie er seine Kinder hat beschneiden lassen. Aber ihr habt etwas daraus gemacht, was es für Abraham nie bedeutet hat. Eine religiöse Zeremonie, von der ihr Rettung erwartet. Und das ist der erste von zwei Punkten heute Morgen, an dem uns Paulus den Unterschied zwischen Religion und Glauben vor Augen führt. Und das ist lebenswichtig für uns. Liebe Gemeinde, es ist lebenswichtig für uns, dass wir diesen Unterschied genau verstehen zwischen Religion und Glauben. Und der erste Punkt von zweien, Religion vertraut auf religiöse Zeremonien. Wenn Sie mitschreiben wollen, ist das Ihr erster Punkt. Religion vertraut auf religiöse Zeremonien. Und hier kommt es auf das Wörtchen vertraut an. Also vertraut darauf, dass die Beschneidung mich mit Gott ins Reine bringt. Das war die Überzeugung der jüdischen Theologen damals und auch weiter Teile der Bevölkerung. Die Rabbiner haben das so gelehrt zur Zeit von Jesus und Paulus. Sie haben sich auf ihre Beschneidung verlassen. Das lässt sich zweifelsfrei aus den jüdischen Schriften beweisen, die damals zusätzlich zum Alten Testament gelesen wurden und die das Denken der Leute prägten und die uns ja bis heute vorliegen. Da wurde deutlich gesagt, sinngemäß, die Beschneidung macht uns akzeptabel für Gott. Die Beschneidung ist die Grundlage für unser Heil. Die Beschneidung ist die Eintrittskarte in den Himmel. Zum Beispiel Rabbi Menachem in seinem Kommentar zu Mose. Da sagt er, unsere Rabbis haben gesagt, dass kein Beschnittener jemals die Hölle sehen wird. Und Jalkut Rubem schreibt, Beschneidung rettet vor der Hölle. Und im Midrash Milim lesen wir, dass Gott dem Abraham geschworen hat, dass keiner, der beschnitten wurde, in die Hölle geschickt wird. Und im Akedat Yitzchak heißt es, Abraham sitzt vor dem Tor zur Hölle und wird nicht erlauben, dass auch nur ein beschnittener Israelit dort hineinkommt. Eine ganz breite Bezeugung in der jüdischen Tradition. Und umgekehrt gilt, so steht es im Buch der Jubiläen, Kapitel 15, jeder Neugeborene, dessen Vorhaut nicht am achten Tag beschnitten wird. Das war ja der Auftrag an Abraham, nachdem er als Erwachsener beschnitten worden war, die Nachkommen am achten Tag beschneiden zu lassen. Jeder Neugeborene, dessen Vorhaut nicht am achten Tag beschnitten wird, gehört nicht zu den Kindern des Bundes, den der Herr mit Abraham gemacht hat. Denn der Unbeschnittene gehört zu den Kindern des Verderbens. Mit Beschneidung drin, Unbeschneidung draußen. Religion vertraut auf religiöse Zeremonien. Bei den Juden war das eben vorrangig die Beschneidung. Die Beschneidung rettet. Und der Gewährsmann, der darauf achtet, ist Abraham. Der sitzt vor der Hölle und lässt keinen rein, der beschnitten ist. Immer noch die Frage, was geschieht dann mit den Mädchen? Aber mit dieser Überzeugung war Paulus selbst aufgewacht. Er hat gesagt in Philipper 3, Vers 5, ich wurde auch am achten Tag beschnitten. Aber dann nach seiner Bekehrung hat er festgestellt, Leute, das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht, dass die Beschneidung mich rettet, weil auch den Abraham die Beschneidung nicht gerettet hat. Wodurch wurde Abraham gerettet? Vers 3, durch den Glauben. Durch den Glauben hat Gott ihn gerechtfertigt, gerecht gesprochen. Und genau diesen Vers 3 nimmt Paulus jetzt hier in Vers 9 wieder auf. Und sagt, wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Das ist wieder Vers 3. Da holt er sie gewissermaßen wieder in die Schiene seines Arguments hinein. Und dann gibt er einen ganz eindeutigen Beweis. Vers 10 bis 11, ganz einfach. Da sagt er, wie wurde er ihm denn angerechnet, der Glaube, als er beschnitten war oder als er noch unbeschnitten war? Klare Antwort, nicht als er beschnitten war, sondern als er noch unbeschnitten war. Paulus erinnert einfach an die historischen Tatsachen. Das ist ein ganz schlichtes Rechenexempel. Da muss man gar nicht groß theologisch werden. 1. Mose 15, wo Abraham dem Herrn vertraut, wird er gerechtfertigt, wird er von Gott angenommen, wird er von Gott als Kind angenommen. Und 1. Mose 17, da lässt er sich auf Gottes Auftrag hin beschneiden. Und wie viele Jahre, das kann man ausrechnen, liegen zwischen 1. Mose 15 und 1. Mose 17? Mindestens 14. Mindestens 14 Monate liegen zwischen zum Glauben kommen und Beschneidung. 14 Jahre. Und nach Zählung der Rabbis lagen sogar 29 Jahre dazwischen. Da war die Zeit als Spanne also noch größer. Und Paulus sagt, Leute, ist doch klar, Abraham war schon längst gerechtfertigt. Er war schon längst gerettet. Er war schon längst Gottes Freund, bevor er beschnitten wurde. Mindestens 14 Jahre früher. Damit ist doch bewiesen, dass er nicht gerettet wurde durch die Beschneidung. Weil er schon 14 Jahre lang gerettet war, als er beschnitten wurde. Reines Rechenexempel. Ja, aber welche Bedeutung hatten dann die Beschneidung? Vers 11. Er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Das ist sehr interessant. Die Beschneidung war ein Siegel. Sie war ein Zeichen, mit dem Gott seine Verheißung bestätigt hat. Das kann man in 1. Mose 17 nachlesen, da haben wir nur heute nicht die Zeit dazu. Dieses Zeichen machte den Abraham nicht frömmer. Dieses Siegel brachte den Abraham Gott kein Schrittchen näher, aber es war eine seelsorgerliche Hilfe. Die Beschneidung war eine seelsorgerliche Hilfe, mit der Gott sein Wort bekräftigt hat. Das war's. Und Abraham bekam dieses Zeichen durch die damaligen Umstände erst 14 Jahre nach seiner Bekehrung. Und seine Nachkommen sollten dann schon als Säuglinge damit versiegelt werden, als Hinweis auf die Treue Gottes. Ganz wichtig, damit wurde die Bekehrung für die Kinder Abrahams nicht überflüssig. Aber man hat nicht gesagt, ihr seid jetzt beschnitten, ihr braucht euch nicht mehr zu bekehren, sondern wenn man so will, war die Beschneidung ein vorauslaufender Ruf zur Bekehrung. Eine Erinnerung an die Treue Gottes schon über dem Leben dieses Säuglings. Und manche Ausleger sagen, wenn man die Kindertaufe richtig verstehen will, dann kann man sie nur so richtig verstehen, als Bekräftigung von Gottes Verheißung und als vorauseilenden Ruf zur Bekehrung über dem Leben dieses Menschen. So war jedenfalls die Beschneidung von Gott gemeint. Ein äußeres Zeichen. Und später haben dann die jüdischen Theologen aus dem Zeichen die Sache selbst gemacht. Sie haben das vermischt. Sie haben das Zeichen nicht mehr als Zeichen wahrgenommen, sondern haben gesagt, das wirkt, das hat eine magische Wirkung gewissermaßen. Und das, liebe Leute, ist typisch. Nicht nur für die Juden, sondern für den Religiösen verwechselt mit der Sache selbst. Es gibt auch bei uns viele religiöse Zeremonien, von denen Menschen das Heil erhoffen. Was im Judentum mit der Beschneidung passiert, das hat man im Namen des Christentums zum Beispiel mit der Taufe gemacht. Jesus hat die Taufe als Zeichen eingesetzt, aber der religiöse Mensch hat aus dem Zeichen ein magisches Geschehen gemacht. Und so wurde dann aus der Taufe eine religiöse Zeremonie, die angeblich das Heil vermitteln soll. Obwohl die Bibel das nicht sagt. Das hat sich dann niedergeschlagen, zum Beispiel in der falschen Lehre von der Taufwiedergeburt, dass der Säugling also dadurch wiedergeboren wird, dass er getauft wird. Und die römisch-katholische Kirche lehrt darüber hinaus ausdrücklich, dass ein Sakrament wie die Taufe die Kraft hat, dem Menschen Gnade einzuflößen. Also man flößt ihm dann richtig, so ist die Vorstellung, Gnade ein, die Gratia infusa, durch das Sakrament. Das Sakrament wirkt aufgrund der vollzogenen Handlung. Das ist die Vorstellung. Ex opere operato, sagen die. Es wirkt durch die Handlung selbst. Und diese Sakramente sind heilsnotwendig, lehrt die römische Kirche. Ich habe mir das gestern alles im römischen Katechismus extra nochmal angeguckt. Und die katholische Kirche sagt, je mehr Sakramente, umso besser. Und deswegen hat man zu den zwei Zeichen, die Jesus uns gegeben hat, nämlich Abendmahl und Taufe, gleich noch fünf weitere Sakramente hinzugefügt, unter anderem die Firmung und die Eheschließung durch die Kirche. Und man sagt, all dieses gibt Gnade ein dem Menschen und es wirkt aufgrund der vollzogenen Handlung. Das ist typisch religiöse Zeremonie, verstanden als magische Handlung, so wie die Juden die Beschneidung verstanden. Es gibt auch noch andere Zeremonien, von denen man eine Wirkung erhofft, zum Beispiel von dem Nach-Vorne-Kommen bei einer Evangelisation. Verstehen Sie mich nicht falsch, das kann durchaus ein sinnvolles Zeichen sein, wenn jemand sich bekehrt hat, dass er sagt, ich möchte mich jetzt dazu bekennen und gehe nach vorne. Aber das nach vorne gehen darf nicht verwechselt werden mit der Bekehrung selbst, denn die Bekehrung geschieht ja im Herzen. Das nach vorne kommen für sich genommen rettet keinen Menschen, nur weil er nach vorne gegangen ist. Manche Menschen wurden gefragt, woher weißt du, dass du gerettet bist? Und haben die gesagt, ja, ich weiß, dass ich gerettet bin, weil ich am 22. April 1963 nach vorne gegangen bin. Aber das ist ein magisches Sakramentsverständnis. Niemand wird gerettet, weil er nach vorne geht, sondern einer wird gerettet, weil er sich Jesus in die Arme wirft und ihn um Vergebung seiner Schuld bittet und sagt, ich brauche dich. Und dann kann das durch das nach vorne gehen möglicherweise bezeugt werden. Als ein Zeichen, aber das Zeichen wirkt nicht für sich magisch die Bekehrung. Tja, und sogar die Teilnahme am Abendmahl kann als selbstwirksame religiöse Zeremonie missverstanden werden. Dass jemand sagt, warum, ich habe doch Vergebung der Sünden, ich bin doch heute Mittag 12 Uhr beim Abendmahl gewesen, also ist mir auch die Sünde vergeben. Und da verwechselt man das Zeichen mit einer magischen Wirkung. Sünde vergibt nur Jesus, Sünde vergibt kein Zeichen. Und Sünde vergibt Jesus dem, der zu ihm kommt und ihn bittet und sich vor ihm beugt. Zeremonien, religiöse Zeremonien, retten aber nicht. Denken wir an den Hinduismus. Da gibt es dieses sogenannte Mahakuvmela-Fest alle 12 Jahre an dem Ort, wo der Ganges und der Yamuna-Fluss zusammenkommen. Und eine hinduistische Quelle sagt, diejenigen, die an der Stelle baden, wo der schwarze und der weiße Fluss zusammentreffen, der Ganges und der Yamuna, die kommen in den Himmel. Religiöse Zeremonie, magische Wirkung. Es ist immer das gleiche strukturelle Muster. Religion vertraut auf religiöse Zeremonien. Die Zeremonien werden nur ausgetauscht. Und Paulus sagt, Vorsicht, Leute, das kann nicht retten. Manche Zeremonien sind sinnvoll, sie sind gut. Manche Zeremonien hat Jesus uns selbst gegeben, wie die Taufe oder das Abendmahl. Aber sogar bei den von Gott gegebenen Zeichen ist immer Gefahr dann im Verzug, wenn das äußere Zeichen mit der Sache selbst verwechselt wird. Die Taufe mit dem Christwerden, das Abendmahl mit der Sündenvergebung. Wenn man glaubt, dass die äußere Handlung automatisch eine innere Wirkung hat, das müssen wir unbedingt festhalten. Das ist das erste Merkmal einer von Menschen gemachten Religion. Religion vertraut auf religiöse Zeremonien. Abraham dagegen war nicht religiös, Abraham war gläubig. Abraham verließ sich nicht auf die Beschneidung, sondern auf Gottes Verheißung. Der lebendige Gott ruft uns nicht zur Religionsausübung, sondern zum persönlichen Glauben an ihn selbst. Und das hat eine überraschende Konsequenz, die Paulus dann in Vers 11 am Schluss und in Vers 12 formuliert. Da steht dieses dicke Damit mitten in Vers 11. Warum ist das so wichtig? Damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, also die sich nicht nur auf ihr Judentum verlassen, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte. Verstehen Sie, das ist ganz wichtig. Paulus sagt, Leute, das ist so wichtig, dass es durch den Glauben geht, denn nur durch den Weg des Glaubens können alle zum wahren Gott kommen. Nur der Glaube ist im wahrsten Sinne des Wortes inklusiv. Religion grenzt immer von vornherein aus. Religion gilt immer nur für eine bestimmte Gruppe. Religion ist immer partikular begrenzt, wie wir sagen. Religion ist im negativen Sinne exklusiv. Schließt andere von vornherein aus. Aber der Glaube, der steht allen offen. Unabhängig von ihrer Herkunft, unabhängig von ihrer Kindheit, unabhängig von ihrer Tradition, unabhängig von ihrer bisherigen Religion. Schauen Sie, wenn die Beschneidung retten würde, dann gäbe es für die Unbeschnitten ja keinen direkten Weg zu Gott. Da müssten wir alle erst Juden werden, um zu Gott kommen zu können. Um Gottes Kinder werden zu können. Dann würden lauter zusätzliche Hürden aufgebaut, wenn es um Religion ginge. Wenn die Taufe retten würde, dann müssten die Leute erst mal darauf achten, getauft zu werden. Jemanden zu finden, der sie tauft, bevor sie überhaupt zu Gott kommen könnten. Aber bei Gott gilt allein der Glaube rettet. Und das sehen Sie zum Beispiel auch in Römer 3 haben wir das ja gesehen, Vers 29 und 30, ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden, denn es ist ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rettet. Und hier wird das nochmal quasi bewiesen. Also, liebe Zeitgenossen, im Juli 2014, was Paulus hier im Gegenüber zu den Juden verhandelt, das ist bei uns genauso aktuell. Die Gefahr, nämlich, dass wir uns auf Religion verlassen statt auf Jesus. Die jeweilige Form der Religion kann sich immer mal ändern. Aber das Streben des religiösen Menschen, das ist immer gleich. Der Homo religiosus ist immer der gleiche. Und die persönliche Frage an Sie lautet, genauso wie an mich, sind Sie religiös oder sind Sie gläubig? Bist du religiös oder bist du gläubig? Gehört dein Leben Jesus persönlich? Darum geht's. Im Zusammenhang mit der WM wurden wir ja von christlichen Medien immer wieder auf religiöse Fußballer hingewiesen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch beobachtet haben. Das ist natürlich schön, wenn Prominente über Gott reden, weil das manche Leute zum Nachdenken bringt. Aber andererseits, wir sollen nicht vorschnell jeden zum Christen erklären, der sich religiös mal äußert, der mal die Arme in die Höhe reckt und betet nach einem Tor. Ist ja schön, wenn er das tut. Aber wie gesagt, wenn Mario Götze etwa nach dem Siegtreffer im Finale die Arme in den Himmel reckt und nach oben schaut, dann mag das eine religiöse Geste sein, aber es ist noch kein christliches Zeugnis. Weil wir noch gar nicht wissen, meint er damit den persönlichen Gott, an welchen Gott glaubt er und so weiter. Also ihr Lieben, diese Unterscheidung zwischen Religiosität und Glauben ist keine Spitzfindigkeit. Sondern diese Unterscheidung ist lebenswichtig. Warum? Weil nur der Glaube rettet und niemals die Religion. Und darum kämpft der Paulus hier so darum. Und darum zeigt uns Paulus schließlich noch ein zweites Kennzeichen von Religion. Noch eine zweite Falle, in die der religiöse Mensch ganz leicht hineintappen kann. Eine Falle, die letztlich der Teufel aufgestellt hat. Und der Speck in dieser Mausefalle, der lockt uns mit einem wohlschmeckenden Versprechen. Religion verspricht Sicherheit. Religion verspricht ein ruhiges Gewissen, das wir uns durch unsere eigenen Taten verdienen und erarbeiten können. Und das ist der zweite Punkt heute Morgen. Religion vertraut auf moralische Regeln. Punkt 1 lautete, Religion vertraut auf religiöse Zeremonien. Und das zweite, was wir jetzt zum Schluss noch verhandeln wollen, Religion vertraut auf moralische Regeln. Diese Regeln waren für die Juden zusammengefasst im Gesetz. Und Abraham war für sie das große Vorbild an Gesetzestreue. Wenn man einen religiösen Juden gefragt hätte, warum wurde Abraham von Gott angenommen? Wenn man einen Juden gefragt hätte, warum hat Gott dem Abraham so große Verheißungen geschenkt und erfüllt? Was hat Abraham in so ein gutes Verhältnis zu Gott gebracht? Dann wäre die Antwort der Juden gewesen, weil Abraham treu war. Weil Abraham Gott gehorcht hat. Und dadurch hat Abraham sich als würdig erwiesen, von Gott beschenkt zu werden. Das wäre die Antwort der Juden gewesen. Ich erinnere nochmal an die jüdischen Quellen, mit denen ich Ihnen das am letzten Sonntag bewiesen habe. 1. Makkabäer 2,52 zum Beispiel, aber auch Sirach 44 ab Vers 19, wo es heißt, er hielt das Gesetz des Höchsten, also Abraham, er hielt das Gesetz des Höchsten und wurde deshalb in den Bund mit ihm aufgenommen. Er bestätigte den Bund in seinem Fleisch, das heißt, er ließ sich beschneiden. Und als er geprüft wurde, erwies er sich als treu. Deshalb hat ihm Gott die Verheißung bekräftigt. Genauso haben sie Juden geglaubt. Religion vertraut auf moralische Regeln. Und Abraham war treu und gehorsam. Und deswegen hat Gott ihn angenommen. Und deswegen hat Gott ihm die Verheißung erfüllt. Das ist die Abrahamsreligion. Sie vertraut erstens auf religiöse Zeremonien und zweitens auf moralische Regeln. Er hielt das Gebot des Höchsten und er erwies sie als treu. Und hier in Vers 13 bis 16 rollt Paulus den Fall jetzt nochmal auf. Und dabei erinnert er an diese unendlich große Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat in Vers 13. Da sagt er nicht durch das Gesetz, erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle. Erbe der Welt. Diese Verheißung, die war so gewaltig, ihr Lieben, dass wir sie hier und heute nur antippen können. Zu dieser Verheißung gehörte das Land Kanaan, das Gott für immer dem Volk Israel geben würde. Und Klammer auf, diese Verheißung hat Gott bis heute nicht zurückgenommen. Klammer zu, aus aktuellem Anlass. Zu dieser Verheißung gehörte, dass Abraham ein großes Volk werden würde, groß wie die Sterne am Himmel. Zu dieser Verheißung gehörte, dass durch Abraham die ganze Welt, Erbe der Welt, von Gott gesegnet werden würde. Und zu dieser Verheißung gehörte, dass aus Abrahams Linie der Messias kommen würde, der alle Welt zur Rettung rufen würde, der die Sünde für alle Welt tilgen würde, der aller Welt den Weg zum Vater freimachen würde und rufen würde, kommt her zu mir. Und es würde der Messias kommen, über den Paulus dann an anderer Stelle sagt, vor ihm werden sich beugen die Knie aller, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde. Er hielt die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein sollte, bis hin zum Messias, der aus seiner Linie kommen würde. Und wodurch, sagt Paulus, hat Abraham diese Verheißung von Gott erhalten? Wodurch? Wovon war Abrahams Verhältnis zu Gott geprägt? Wodurch hat Abraham Gottes Gunst bekommen? Und die Antwort der jüdischen Gläubigen wäre gewesen durch das Einhalten des Gesetzes. Und was sagt dagegen Paulus? Nein, 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 nein. Er meldet heftigen Widerspruch an. Vers 13, er sagt, denn nicht durch das Gesetz, nicht durch das Gesetz, erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein sollte, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Verstehen Sie, das ist es wieder. Keine Religion. Abraham war nicht religiös, Abraham war gläubig. Das ist der Unterschied. Und durch den Glauben wurde Abraham nicht nur gerettet, sondern auch all die Verheißungen mit der Nachkommenschaft und so weiter wurden ihm geschenkt, geschenkt, nicht erarbeitet, geschenkt, weil er sie im Glauben ergriffen hat. Und der Glaube war wie ein Kanal, durch den Gott ihm das alles zugeführt hat, durch den Glauben. Und dann folgt unmittelbar die Begründung. Und Sie sehen, wir nähern uns jetzt dem Ende unseres Textes. Wir schreiten mit großen Schritten voran. Vers 14 erklärt und begründet Paulus das, warum es nicht durchs Gesetz geht. Da sagt er, denn wenn die vom Gesetz Erben sind, dann ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht, denn das Gesetz bewirkt Zorn. Verstehen Sie? Also wäre es auf das Gehalten des Gesetzes angekommen, hätte seine Verheißung, Gott seine Verheißung davon abhängig gemacht, dass Abraham das Gesetz hält, dann wäre nie was draus geworden. Nie. Weil kein Mensch, auch kein Abraham, Gottes Gesetz so halten kann, wie es der heilige Gott verlangt. Das ist die Wahrheit. Das religiöse Vertrauen auf moralische Regeln und seien diese Regeln noch so gut, ist eine Sackgasse, ist eine tödliche Illusion, weil keiner diese Regeln so halten kann, wie es nötig wäre, dass wir dadurch von Gott angenommen würden. Mensch, das müssen wir doch mal sehen. Wir kennen uns doch. Wir wissen doch, was die Bibel über unser Herz sagt. Und im Galaterbrief hat Paulus dann noch auf den Zeitfaktor hingewiesen, dass das eigentliche Mosegesetz ja zu Abrahams Zeit noch gar nicht da war. Das konnte er also noch gar nicht einhalten in dem Sinne, das kam erst 430 Jahre später. Aber ihr Lieben, selbst wenn das Gesetz, wenn es das bei Abraham schon gegeben hätte, hätte es ihm nichts geholfen. Und das sagt Vers 14, wenn es auf das vollkommene Halten des Gesetzes ankommt, dann ist der Glaube, sagt Paulus, wertlos, weil vergeblich, es kommt ja auf die Werke an. Ist der Glaube wertlos? Und dann ist die Verheißung unwirksam, weil völlig irreal. Denn sie wäre nie erfüllt worden, weil der Gehorsam ja nie ausgereicht hätte. Das kann man an folgendem banalen und konstruierten Beispiel sich klar machen. Angenommen, meine Frau gibt mir folgendes Versprechen. Das wäre dann die Verheißung. Ich brutzle dir in der nächsten Woche jeden Tag ein Rumpsteak. Ja, das wäre die Verheißung. Voraussetzung, das ist das Gesetz. Du hast bis Montag, Mittag, also bis morgen, 13 Uhr, dein Idealgewicht von 74 Kilo erreicht. Es ist freundlich von Ihnen, dass Sie so leise lachen. Verstehen Sie, was hier passiert ist? Damit ist die Verheißung von vornherein unwirksam gemacht, zunichte gemacht, weil sie an ein Gesetz gebunden wird, das keiner erfüllen kann, zumindest ich nicht. Und genau so argumentiert Paulus hier. Er sagt, wenn es auf das Halten des Gesetzes ankäme, wäre die Verheißung von vornherein zunichte gemacht. Weil dieses Gesetz keiner halten kann. Also seid froh, dass es nicht auf das Halten des Gesetzes ankommt, ob Gott seine Verheißung erfüllt oder nicht. Was das Gesetz kann, das sagt Paulus dann in Vers 15. Zorn, Gottes gerechtes Urteil. Das bringt das Gesetz, Gottes gerechtes Gericht. Ja, das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, das kann es. Und das haben wir auch verdient, wenn es nur nach Recht und Gesetz ginge. Und wir haben ja in Römer 3,31 noch einige weitere Funktionen des Gesetzes gefunden. Darüber brauchen wir heute nicht zu sprechen, das können Sie auch nochmal nachhören in der Predigt über 3,31. Und dann sagt Paulus zu Recht, wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Das heißt nicht, wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Sünde. Sünde war ja schon da, bevor Gott durch Mose das Gesetz gab. 1. Mose 3, da war ja schon Sünde da, bevor im 2. Buch Mose von Gott das Gesetz bekam. Aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Das heißt, das Gesetz macht die Sünde noch schwerwiegender. Denn wo das Gesetz da ist, wird jetzt bewusst dagegen verstoßen. Wird etwas bewusst übertreten, was Gott gegeben hat. Und dadurch wird die Sünde noch schwerwiegender. Jetzt gibt es die Übertretung dieses Gesetzes. Und darum ist es doch wohl klar, wer Gott dadurch näher kommen will, dass er moralische Regeln einhält, der muss scheitern. Der muss in der Sackgasse landen. Dazu sind wir Menschen einfach nicht gut genug. Mit den moralischen Regeln, heute ist es ganz ähnlich wie mit der Beschneidung zur Zeit des Alten Testaments. Durchaus sinnvoll und gut. Das ist durchaus sinnvoll und gut. Die moralischen Regeln heute, manche Zeichen, die Jesus gegeben hat. Damals zur Zeit des Alten Testaments, die Beschneidung, das hatte alles seinen Platz. Aber es ist nur dann gut, wenn man es an dem Platz belässt, den Gott dafür vorgesehen hat. Und wenn man es nicht sozusagen herausreißt und eigenmächtig verändert in seiner Bedeutung und zur Sache selbst macht. Sobald wir aber auf religiöse Zeremonien und auf moralische Regeln vertrauen, ihr Lieben, da begeben wir uns auf ein sehr schmales, auf ein sehr dünnes, auf ein sehr brüchiges Brett. Sobald wir vom Vollzug religiöser Zeremonien und vom Eifer für moralische Regeln erhoffen, dass sie uns Gott näher bringen können, dass sie uns retten können, dass wir dadurch unsere Schuld mindern oder gar tilgen können, sobald wir das hoffen, sobald wir auf moralische Regeln und religiöse Zeremonien vertrauen, liebe Gemeinde, da steuern wir schnurgerade auf das Verderben zu. Da stürzen wir uns in den Abgrund der Religionen. Und darum fasst Paulus das nochmal zusammen in Vers 16 am Ende, dass er sagt, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei. Wenn du Gottes Gnade willst, dann fang nicht an mit Religionen. Dann lass die Finger von Religionen. Wenn du Gottes Gnade willst, dann verlass dich nur auf den Glauben. Verlass dich auf den, an den du glaubst, auf Jesus. Gnade und Gesetz passt nicht zusammen. Höchstens Zorn und Gesetz, das passt zusammen. Aber nicht Gnade und Gesetz. Und wir müssen uns das so vorstellen, als ob Paulus hier zwei verschiedene Puzzle vor sich hätte. Es gibt ja so Kinderpuzzle mit 4 Teilen. So habe ich mir das vorgestellt. Und da gibt's einmal das Puzzle mit dem Titel Glaube. Und das besteht aus den Teilen Gnade, Verheißung, Gerechtigkeit, Glaube. Die passen irgendwie zusammen, die Teile. Die kann man zusammenbauen. Gnade, Verheißung, Gerechtigkeit, Glaube. Gerechtigkeit, die Gott schenkt. Und dann gibt's das Puzzle mit dem Titel Religion. Und das besteht aus den Teilen Gesetz, Leistung, Übertretung, Zorn. Gesetz, können Sie noch religiöse Zeremonie reinfügen, Leistung, Übertretung, Zorn. Das ist das zweite Puzzle. Und die Teile sind so geschnitten, dass man sie nicht untereinander austauschen kann. Du kannst nicht Gesetz mit Verheißung kombinieren und Gnade mit Leistung. Und Zorn mit Glaube, das funktioniert nicht. Darum, sagt Paulus, darum ist es aus Glauben, damit aufgrund von Gnade. Sonst passt das Puzzle nicht zusammen. So ist dieser Satz gemeint. Es ist aus Glauben, damit aufgrund von Gnade. Wenn du die Gnade willst, dann bitte nur über den Glauben. Keine andere Chance. Und die Frage ist, mit welchem Puzzle wollen Sie Ihr Leben bestehen? Mit welchem Puzzle wollen Sie am Ziel ankommen? Das ist die Frage. Und Römer 4 zeigt, es gibt bei Gott keine Mischform. Es gibt keine Mischform zwischen Glauben und Religion. Die gibt es nicht. Die versuchen wir Menschen immer wieder hinzukriegen, aber diese Mischform zwischen Glauben und Religion, die gibt es nicht. Es gibt nur Glaube oder Religion. Und darum hat Paulus in Römer 3 so gründlich beschrieben, was Glaube bedeutet. Das persönliche Vertrauen zur Person Jesus. Das persönliche Vertrauen zu dem, der am Kreuz für unsere Schuld starb. Das persönliche Vertrauen zu dem, der alles für mich gegeben hat, der den Tod in seiner ganzen Grausamkeit überwunden hat durch seine Auferstehung. Das persönliche Vertrauen zu dem, der mich geliebt hat und liebt und der keinen Tag mehr von meiner Seite weichen wird. Religion verbaut und verstellt den Weg zu Jesus. Und darum ist Religion lebensgefährlich. Und deshalb steuert Paulus im letzten Satz unseres Textes, am Ende von Vers 16, nochmal auf den gleichen Punkt zu, wie schon beim ersten Punkt. Ich möchte nur, dass Sie das eine noch, dass Sie das noch mitkriegen. Auf das, worauf zielt das? Aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf das die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Allen. Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Damit alle daran kommen. Darum Glaube. Offen. Für jeden, der Durst hat, für jeden, der trinken will, für jeden, der Rettung und Vergebung sucht, für jeden, der kapiert, dass er Jesus braucht. Nur der Weg des Glaubens an Jesus reißt die Schranken nieder, die die Religion zwischen Menschen und auch zwischen Menschen und Gott aufrichtet. Nur durch Jesus wird Abraham unser aller Vater, wie es hier heißt. Nur durch Jesus kommt der ganze Same in den Genuss der Verheißung. Und Sie merken, in diesen umfassenden Worten, in diesen inklusiven Begriffen, ich darf das nochmal so nennen, unser aller Vater Abraham, der ganze Same, die ganze Nachkommenschaft Abrahams, da sind die Grenzen eingerissen. Aber da sind nicht alle Menschen gemeint. Da sind auch schon gar nicht alle Menschen gemeint, die sich auf Abraham berufen. Sondern unser aller Vater Abraham, der ganze Same, da sind diejenigen gemeint, die sich von Jesus helfen lassen. Alle, die sich von Jesus helfen lassen, egal wo sie herkommen. Alle, die sich durch den Glauben in die geöffneten Arme des Herrn Jesus flüchten. Die sind damit gemeint. Und denen ist das versprochen. Und für die, sagt Paulus, ist die Verheißung auch sicher. Hier steht das Wort sicher. Bebaios. Fest. Verlässlich. Keiner muss mehr Angst haben. Keiner muss mehr grübeln. Keiner muss mehr fragen, ob seine Taten und seine Religiosität ausreicht. Sicher. Unser aller Vater, der ganze Samen, dadurch, dass Jesus einlädt zu sich. Religion grenzt immer aus. Religion baut immer Mauern. Religion bleibt immer ein begrenzter menschlicher Versuch. Religion wirft den religiösen Menschen zuletzt immer auf sich selbst zurück. Religion findet kein Mittel gegen die steile Forderung des Gesetzes. Und Religion findet keinen Fluchtweg vor dem gerechten Zorn des heiligen Gottes. Religion scheitert. Es gibt nur einen sicheren Ort, der für alle Menschen offen und zugänglich ist. Es gibt nur einen sicheren Ort, wo Menschen, alle Menschen aus allen Religionen und Rassen unterschiedslos sicher sein können. Wo sie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Und wo sie Geborgenheit finden, schon jetzt mitten in diesem Leben, mitten in allen Krankheiten und Nöten und Sorgen. Und dieser eine Ort ist Jesus. Dieser eine Ort ist Jesus, der uns mit geöffneten Armen zuruft: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, auch von den Forderungen der Religionen, von den Forderungen des Gesetzes, von den Forderungen der Moralität, von den Forderungen all der Eiferer. Ihr merkt, ihr schafft es nicht, und das ist richtig diagnostiziert. Kommt her zu mir, sagt Jesus, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Luther hat gut übersetzt: Ich will euch erquicken. Afrikaner und Europäer, Orientalen und Amerikaner, Juden und Heiden, sie finden alle Raum in Abrahams Familie. Sie kommen alle ran an diesen wunderbaren Tisch, an dem das Festmahl gehalten wird für alle Ewigkeit. Aber sie kommen da ran und sie kommen da rein nur durch die eine Tür. Nur durch Jesus. So wie die Jüdin Elli und der deutsche Wachsoldat, der im Konzentrationslager arbeiten musste. Sie kannten sich von der Schule. Eine Journalistin hat davon berichtet, als Elli einen Fluchtversuch aus dem Konzentrationslager unternimmt, wird sie von dem deutschen Soldaten entdeckt. Und da gibt die Jüdin Elli auf und sagt: Erschieß mich, es lohnt sich nicht mehr zu leben. Erschieß mich. Aber er, der Wachmann, sagt: Es lohnt sich immer zu leben, solange du weißt, für wen du lebst. Sieh zu, dass du flüchtest, ich habe nichts gesehen. Aber versprich mir, Jesus Christus zu suchen. Versprich mir, Jesus Christus zu suchen, bis du weißt, warum nur er dein Leben lebenswert macht. Und Elli klettert über den Zaun in die Freiheit. Und da hört sie hinter sich Schüsse, sie treffen den jungen Mann, der von seinen Kollegen wegen Fluchthilfe hingerichtet wird. Und die Frage wird Elli nicht mehr loslassen: Wie kann das sein, dass jemand sein Leben riskiert, damit ich Jesus Christus kennenlerne? Und so langsam begreift sie, wer Jesus ist und was Jesus kann und dass Jesus rettet. Wo alle Religion scheitert, wo alle Zeremonien und Regeln versagen, wo alle menschliche Bemühungen am Ende ist, verzweifelt und hoffnungslos, da ist und bleibt Jesus, der Retter. Da ist und bleibt Jesus, der König. Ihn brauchen die Menschen. Ihn brauchst du. Und er hat dich lieb. Amen.